Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schwestern in Zion. Wir sind heute dran mit der Folge 133 und bereiten uns vor oder haben das vielleicht schon wir lesen diese Woche in Lehre und Bündnisse, die Abschnitte 81 bis 83. Diese Abschnitte befinden sich zeitlich im März bis April 1832 und werden unter anderem in Ohio noch gegeben, in Hiram, aber auch in Independence in Zion. Lehre und Bündnisse 81 gilt als formelle Gründung der ersten Präsidentschaft. Damals hieß es noch Präsidentschaft des Hohen Priestertums. Ursprünglich wird hier ein Bruder namens Jesse Gosseau, ich gehe davon aus, dass es eine Art französischer Name ist, als Ratgeber berufen. Nach seinem Ausschluss, ein paar Monate später, wurde ein Jahr später sein Name gegen den Nachfolger Frederick G. Williams ausgetauscht. In der Originalfassung dieser Offenbarung steht aber noch der andere Name drin. Und ich fand das ganz interessant, das wird auch im Leitfaden erwähnt, dass das ein Zeichen dafür ist, dass wir die Schriften, auch wenn sie persönlich an jemanden gegeben werden, was ja gerade in Lehre und Bündnisse häufig vorkommt, auch auf uns beziehen können, die wir nicht namentlich angesprochen werden, weil wir ähnliche oder sogar die gleichen Aufgaben haben können, so wie das hier mit den beiden Brüdern war.
Wie der Herr das wahrmacht, was er zu Joseph Smith gesagt hat, ne? Dass er sein Werk vollbringen kann und dass, wenn er nicht sich an die Gebote hält und wenn er nicht rein ist und würdig ist, für die Übersetzung war das, glaube ich, damals noch, ne? Das Buch Hohes Mormon, dass er dann einen anderen an seiner Statt berufen wird dafür.
Richtig, was nochmal bestätigt, dass was auch passiert ist und was vielleicht aufstößt, wenn wir in die Geschichte der Kirche schauen, dass der Herr nicht sagt, okay, ich habe keinen anderen, deswegen lasse ich ihm das mal durchgehen. Der achtet schon darauf, dass die Dinge so passieren, wie sie sollen.
Ja.
In Lehre und Bündnisse 82 ist es so, dass auf Weisung des Herrn, die wir in Lehre und Bündnisse 78 gelesen haben, der Prophet nun nach Independence gereist war, um dort die Vereinigte Firma zu gründen. Ihm ging es nicht besonders gut. Er hatte gerade eins seiner Babys beerdigt, eins der adoptierten Zwillinge, das aufgrund der Ereignisse an dem Abend, als er geteert und gefedert wurde, verstorben ist. Und trotzdem möchte er das tun, was der Herr ihm aufgetragen hat. Und er verlässt seine Frau und sein Kind für eine kurze Zeit und macht diese Reise. In Zion ruft er die Ältesten zusammen, um mit ihnen diese Offenbarung zu besprechen. Und verschiedene Anweisungen, die er schon bekommen hat, wiederholt der Herr dann auch nochmal in der Offenbarung, die wir in Abschnitt 82 lesen. Außerdem nutzt Joseph die Zeit, um die Heiligen in der Umgebung zu besuchen, bemerkt aber, dass ein paar ihm nicht so besonders wohlgesonnen sind, ein bisschen wütend, ein bisschen verstimmt sind, weil er als Prophet noch immer in Ohio lebte und nicht nach Zion umgezogen war bisher. Das störte einige wohl. Man sieht, es gibt immer wieder Dinge, an denen man sich aufhängen kann, wenn man möchte, und die einen dann leider aufhalten in seinem Fortschritt. Denn Joseph hat immer das getan, was der Herr gesagt hatte, und das war nicht seine Entscheidung, wo er jetzt gelebt hat, ganz allein.
Ich kann das aber verstehen. Ich finde es auch doof, dass Russell M. Nelson nicht in Deutschland wohnt.
Na gut, das ist ja nochmal ein bisschen was Spaß. Anderes, aber...
Nein, Quatsch.
Genau. Ja, damals war das leider nicht so lustig. Joseph war ziemlich überrascht und wahrscheinlich auch ein wenig enttäuscht. Gerade weil er diese Reise ja auf sich genommen hatte, obwohl er und auch seine Frau Emma gerade um ihr Kind trauerten und es besonders schwer war, das zu tun. So sehen wir, dass, wie wichtig das ist zu sehen, dass auch der Prophet ein Mensch ist, der sein Bestes tut und dem folgt, was der Herr sagt, aber wir nicht Übermenschliches von ihm verlangen sollten und vor allen Dingen auch darauf vertrauen, dass er das tut, was Jesus Christus ihm sagt. In Abschnitt 83, der ist ja auch sehr kurz, da geht es nochmal um Details bezüglich der Vereinigten Firma, wie das alles funktioniert. Vor allen Dingen in Bezug auf Familien, in denen der Mann verstirbt, finanzieller Anspruch der Kinder, der Witwen und auch, dass gerade sich um Witwen durch die Kirche auch gekümmert wird. Also all diese Dinge werden hier ein wenig angesprochen, organisatorisches, finanzielles an dieser Stelle.
Ja, genau. Viele coole Schriftstellen finden sich in diesen Abschnitten, finde ich. Also es lohnt sich, wer das noch nicht gemacht hat, ich meine, es lohnt sich immer, aber ich finde auch diese Woche wieder besonders, diese Abschnitte zu lesen. Und dieses Mal ist mir eine Schriftstelle aber ins Auge gesprungen, die mir noch nicht so aufgefallen war bisher, denn in Leon Bündnisse 82 gibt es auch zwei Seminarschriftstellen, also damals waren es Seminarschriftstellen, als ich noch im Seminar war. Und das war eigentlich immer so der Fokus bei Abschnitt 82 für mich. Dieses Mal ist es aber etwas anderes gewesen, nämlich Lehrung Bündnisse 82, Vers 14. Das möchte ich direkt jetzt mal vorlesen. Der Herr sagt hier, denn Zion muss zunehmen an Schönheit und an Heiligkeit. Seine Grenzen müssen erweitert werden, seine Pfähle müssen gestärkt werden. Ja, wahrlich, ich sage euch, Zion muss sich erheben und seine schönen Gewänder anlegen. Der Herr spricht nicht oft über Schönheit. Es sind eher andere Qualitäten, die er hervorhebt, andere Tugenden, die er von uns wünscht und die erforderlich sind, über die er spricht. Also es gibt vielleicht eine Handvoll an Schriftstellen, vielleicht zwei Hände voll, wo er wirklich über Schönheit spricht. Das, was er hier sagt, ne? Schöne Gewänder, sagt er ja hier auch ganz speziell. Und ich finde es eine unheimlich schöne Schriftstelle. Aber heute denken wir oft bei dem Wort Schönheit an die Ideale der Welt, oder? Normalerweise. Also
ja.
Solche Sachen wie Aussehen, dazu gehören Sachen wie Gewicht, Körpergröße und Körperbau, Haarfarbe, Haut, Reinheit, Frisur, solche Sachen. Und ich möchte so ein bisschen über den Unterschied sprechen heute an Schönheit. Und die Schönheit des Herrn und die der Herr hier nennt und die Schönheit, die die Welt von uns sich wünscht oder fordert. Schon zu meiner Zeit, damals, als ich Jugendliche war, war es schon schwierig. Und ist es immer noch schwierig, als relativ junge Frau, also jüngere Frau, Mittelaltfrau. Ich glaube, besonders für uns Frauen wird es nie so wirklich leicht, oder? Wenn man älter wird, dann auf jeden Fall in der Welt, dann trauert man der Jugend nach und wenn man sich an Hollywood wendet für Schönheitsideale, dann ist spätestens ab 25 oder allerspätestens ab 30 fangen dann solche Sachen an wie Botox, Implantation oder Absaugung von irgendwelchen Sachen, Schönheitsoperationen und so weiter.
Wenn es nur die Tagescreme ist, die Antifaltencreme, die du ab Mitte 20 benutzen sollst oder so.
Ja, genau.
Oder fünf verschiedene Serien jeden Morgen.
Richtig, eben. Und also wie gesagt, damals war es schon schwierig. Und heute ist es viel schlimmer. Als ich Jugendliche war, da war YouTube gerade so in den Kinderschuhen. Und ich habe sehr gerne Make-up-Videos geguckt. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Auch noch als junge Erwachsene so verschiedene Looks auszuprobieren. Und damals war es schon ein bisschen schwierig, weil die Leute online, die Frauen da, die hatten Produkte, die ich nicht hatte. Aber, wie gesagt, aber es war noch in den Kinderschuhen. Damals gab es noch kein Instagram oder andere. Ich glaube, Facebook gab es schon, aber es gab keine anderen Social-Media-Plattformen. Und das höchste der Gefühle war, dass sich da jemand hingesetzt hat mit einer schlechten Kamera, mit schlechter Beleuchtung und irgendwas gemacht hat, ohne geschnitten zu haben, ohne irgendwelche Filter und einfach erzählt hat, was sie macht. So. Heute, wie du schon gesagt hast, es ist viel schlimmer. Also mir tun die jungen Frauen und auch junge Männer, ich will die Männer hier nicht rauslassen, tun mir so unglaublich leid, die bombardiert werden heute, wenn sie denn auf den sozialen Medien unterwegs sind, mit einer komplett falschen Realität. Also heute ist wirklich schön sein und attraktiv sein für die digitale Welt ist eigentlich das A und O. Und so hat eigentlich jeder, wie du schon gesagt hast, eine Skincare-Routine mit 25 verschiedenen Produkten, die man unbedingt braucht, sonst sieht man faltig und alt aus. Oder die Haut wird sonst nicht rein oder irgendwelche Haircare-Routinen mit 28 Produkten. Und das ist echt gruselig. Und natürlich sind das auch immer andere, je nachdem, wem man da gerade zuguckt.
Ja.
Und die schwören da drauf und eigentlich vermitteln die einem, dass man ohne nicht mehr leben kann, weil man sonst schrecklich aussieht.
Vor allen Dingen ist es gruselig, wie früh das alles beginnt.
Ja.
Also das ist nicht erst in den 20ern. Wir sind recht streng bei unseren Kindern mit Handys, sozialen Medien komplett. Also unsere Älteste ist 13, die wird bald 14. Und keiner von denen darf irgendwie Instagram oder irgendwas haben. Mhm. Sie hat ein sehr eingeschränktes Handy, das sie benutzt. Und WhatsApp ist so das höchste der Gefühle mit den Kontakten, die wir kennen.
Ja.
Trotzdem merke ich das dadurch, was sie durch die Schule mitbringen und was sie ihre Freunde machen, mit was die Gleichaltrigen so Kontakt haben. Das ist unglaublich. Welche Videos die kennen, welche Lieder sie kennen, wer schon auf Instagram unterwegs ist. Mein Sohn ist 12 geworden gerade, da ist das schon überall Thema, teilweise schon in der Grundschule. Ja. Meine Tochter ist in der 4. Klasse, die ist jetzt 9. Da haben die vielleicht noch nicht alle selber Handys, aber wobei es schon einige sind. Aber trotzdem gibt es Zugang zu diesen Geschichten, ne? Und das ist, mittlerweile gibt es in den Schulen immer wieder Elternabende zum Thema soziale Medien, schon in den Grundschulen. Und das ist so eine Sache, dass die Kinder damit in Verbindung kommen mit all diesen Problemen oder diesen Anforderungen. Da gibt es ja verschiedene für die Jungs und für die Mädchen, aber mit diesen ganzen Anforderungen schon in Kontakt kommen zu einer Zeit, wo sie überhaupt nicht darauf vorbereitet sind und nicht reif genug dafür, damit vernünftig umzugehen. Ne? Und das finde ich besonders gruselig.
Ja. Ja, früher hattest du, da hat man mal bei einer Freundin irgendwie MTV geguckt oder so. Da kam dann irgendein Musikvideo, die damals auch schon für die Tonne waren, meistens. Aber da hattest du wenigstens nur die Stars, die mal im Fernsehen liefen, mal für eine halbe Stunde oder so, ne? Um so Ideale, so Schönheitsideale zu sein. Aber heute ist das halt jeder. Und es gibt auch viele, die genau diese Zielgruppe haben. Ne? Kinder oder ganz junge Jugendliche. Und es ist immer früher, genau. Und es ist so eine Parallelwelt fast, in der wir alle so ein bisschen leben. Die digitale Welt, würde ich mal behaupten.
Ja.
Weil wir alle irgendwie auf unsere Handys heutzutage angewiesen sind. Viel läuft über das Internet. Aber eben diese, ja, die sozialen Medien und auch andere Medien, die nicht sozial sind, aber die eben diese Trends aufschnappen und weiter verbreiten, weil es halt gerade ein Trend ist. Das beeinflusst uns und das beeinflusst unsere Kinder. Und KI macht jetzt alles nur noch schlimmer, weil alles heutzutage wirklich nur noch gefiltert ist. Und wir sitzen vor dem Bildschirm und denken, warum sind wir nicht so? Und wir wünschen uns eigentlich, so zu sein, so auszusehen, weil die Welt uns weiß macht. Schönheit ist halt für Frauen gerade das ultimative Kapital, was uns wertvoll macht. Und ich glaube, jede von uns, und wie gesagt, ich will die Männer da nicht ausschließen, ich glaube auch, dass das immer, gerade bei den Jugendlichen, immer mehr auch die Männer betrifft. Jeder von uns hat irgendwie eine Liste im Kopf, ob jetzt bewusst oder unbewusst, aber irgendwie Sachen, die wir gerne geändert hätten, um an diese Schönheit der Welt irgendwie rankommen zu können. Weil der Herr sagt zwar, wir sollen in der Welt, aber nicht von der Welt sein, aber trotzdem möchte man ja doch irgendwie, man wünscht sich trotzdem irgendwie so ein bisschen dazu zu gehören. Ne? Man möchte so ein bisschen Anerkennung manchmal auch von der Welt haben und einfach sich da auch wohlfühlen, ne?
Das Problem ist ja auch, dass viele Dinge einfach unterbewusst oder ungewollt entstehen. Also ich habe natürlich meine Liste, wo ich denke, okay, das hätte ich gerne. Aber wenn ich darüber nachdenke, dann ist mir ja klar, so okay, eigentlich ist das nicht so wichtig. Und aber trotzdem nagt es ja an mir, ne? Eben weil man diesen Dingen die ganze Zeit ausgesetzt ist.
Das ist das Gemeine, ne? Weil wenn man bewusst sich da hinsetzt und mal fragt, okay, wie wichtig ist das wirklich? Und ist das wirklich etwas, wonach ich streben sollte, jetzt zum Beispiel ein Gewicht anzustreben, einfach nur um so und so auszusehen? Oder ist es vielleicht wichtiger, mich auf die Gesundheit zu konzentrieren? Ne? Aber es nagt eben immer noch an einem. Also selbst wenn man es schon mit dem Kopf irgendwie widerlegt hat oder sich darüber Gedanken gemacht hat, ist es trotzdem noch dieses Gefühl, man reicht nicht irgendwie. Ne? Und das ist eigentlich so unterm Strich, glaube ich, das, was die Welt uns mitgibt. Weil es gibt keine perfekten Menschen. Es gibt keine perfekten Frauen, egal wie, also äußerlich, innerlich natürlich auch nicht, aber niemanden, der so aussieht, wie er oder sie auf Social Media aussieht, wirklich in allen Bereichen, wie es halt dargestellt wird. Und letztendlich sagt es uns immer, wir sind nicht gut genug. Wir reichen nicht aus, wir brauchen mehr Produkte, wir brauchen weniger Kalorien, brauchen mehr Kleidung von der und der Marke, mehr Geld, um es ausgeben zu können für was auch immer. Es reicht nicht, wer wir sind. Und wir können das auch nicht wirklich erreichen. Es ist eigentlich immer wie etwas, was uns vor der Nase hergehalten wird und wir laufen immer hinterher. Aber es ist nichts, was wir erreichen können, weil es nicht erreichbar ist, dieses Ideal. Das ist das, was die Welt uns sagt. Aber so unterschiedlich wie das Evangelium von den Philosophien der Welt ist, so unterschiedlich ist auch das, was der Herr unter Schönheit versteht und was er hier meint. Seine komplett andere Schönheit. Ich möchte einmal Harold Bailey zitieren, der über diese Schriftstelle auch gesprochen hat. Er hat gesagt, so wie der Begriff Zion hier gebraucht wird, bezieht er sich unzweifelhaft auf die Kirche. Um einer solch heiligen Bezeichnung wie Zion würdig zu sein, muss die Kirche sich als Braut sehen, die sich für ihren Mann geschmückt hat, so wie es Johannes der Offenbarer in der Vision berichtet, in der er die heilige Stadt sah, wo die Rechtschaffenen wohnen. Sie hatten sich wie eine Braut für ihren Mann geschmückt, nämlich für das Lamm Gottes. Hier wird deutlich, was für ein Verhältnis sich der Herr mit seinem Volk wünscht, damit es dem Herrn und Meister angenehm ist. Ja, wie eine Frau sich mit schönen Kleidern für ihren Mann schmückt. Die Richtlinien, nach denen das Gottesvolk leben muss, um in den Augen des Herrn annehmbar zu sein, gehen aus den Versen hervor, die ich genannt habe. Dieses Volk muss vor der Welt an Schönheit zunehmen, es muss von innen heraus schön sein. Und diese Schönheit muss für die Menschen sichtbar sein. Sie muss Heiligkeit und die dazugehörigen Eigenschaften widerspiegeln. Die Grenzen Zions, innerhalb derer die wohnen dürfen, die rechtschaffen und im Herzen rein sind, müssen jetzt erweitert werden. Die Pfähle Zions müssen stark gemacht werden. Und zwar in einem Maße, dass Zion sich erheben und leuchten kann, indem es immer eifriger auf der ganzen Welt den Errettungsplan ausführt. Harold B. Lee spricht hier zwar davon, dass wir uns wie eine Frau mit schönen Kleidern für ihren Bräutigam schmücken sollen, aber wie er hier sagt, handelt es sich um eine symbolische Aussage. Er sagt, wir sollen in den Augen des Herrn annehmbar sein, an Schönheit zunehmen, von innen heraus schön zu sein. Und vor den Augen des Herrn annehmbar zu sein und schön zu sein, ist, wie gesagt, etwas völlig anderes als vor den Augen der Welt schön zu sein. In Mosia 14, Vers 2 bis 3 wird Jesaja zitiert, der gesagt hat, ich lese jetzt mal aus Mosia vor, und dort spricht Jesaja über Jesus Christus. Denn er wird aufwachsen vor ihm wie ein zartes Reis und eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hat nicht Gestalt noch Anmut, und wenn wir ihn erblicken werden, wird es da kein Aussehen geben, sodass wir ihn begehren würden. Er ist verachtet und von den Menschen verworfen, ein Mann, der Leiden und mit Schmerz vertraut. Und wir haben gleichsam unser Angesicht vor ihm verborgen. Er wurde verachtet und wir achteten ihn nicht. Das ist die weltliche Schönheit, die Jesus Christus hatte, von der Jesaja hier spricht. Weder weltliche Gestalt noch weltliche Anmut, kein weltliches Aussehen, sodass man ihn begehren würde, also dass man
ihn irgendwie attraktiv oder so finden würde.
Genau, ne? Ja, genau. Im 1. Samuel 16, Vers 7 sagt der Herr, dass wir nicht auf das Aussehen achten sollen. Er sagt hier, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Genau das ist das, was die Schönheit für den Vater im Himmel ausmacht und für den Herrn, nämlich unser Herz. Natürlich möchte der Herr, dass wir gesund sind. Und der Herr hat auch nichts dagegen, dass wir uns um unseren Körper kümmern, dass wir uns ordentlich kleiden, dass wir uns nicht vernachlässigen, auch äußerlich nicht. Aber die Schönheit, von der er hier spricht, ist, wie es auch in dem Vers steht, Schönheit und Heiligkeit. Das gehört für ihn zusammen. Es geht nicht um irgendwelche Trends oder irgendwelche äußerlichen Modeerscheinungen oder so, von denen der Herr sich beeindrucken lässt, sondern er ist beeindruckt, wenn wir rein sind und tugendhaft.
Wann oder in welchem Rahmen dem Herrn Aussehen wichtig ist, kann man sich anschauen in den Bereichen des Evangeliums oder der Kirche, in denen es darum geht. Zum Beispiel Richtlinien dafür, wie Missionare gekleidet sein sollen. Richtlinien dafür, wie wir im Tempel gekleidet sind. Oder vielleicht Tipps für unsere Jugendlichen, wie sie sich kleiden können. Also es geht immer um, dass man ordentlich aussieht, dass man... Es geht aber auch nicht um ein persönlich, sich irgendwie persönlich in einem Extrem darzustellen, sondern um Gleichheit, um Ordentlichkeit, aber das Aussehen hat keinen übergeordneten Zweck irgendwie, ne? Also, und das finde ich ist ein ganz gutes Leitbild dafür, wie man das so selbst auch handhaben kann, ne? Also ich muss natürlich nicht so wie Missionare angezogen sein jeden Tag. Die haben noch eine bestimmte Aufgabe, wo auch deren Persönlichkeit in den Hintergrund treten soll ein bisschen. Aber trotzdem zeigt das ja, was dem Herrn wichtig ist, ne? Dass es nicht um Extreme geht, nicht darum geht, hervorzustechen durch sein Aussehen. Ja.
Ja. Und dass das nicht ist, was wertvoll ist für ihn, ne?
Ja.
Das Aussehen letztendlich. Wie du sagst, es ist gut, dass wir uns um uns kümmern, dass wir uns um unseren Körper kümmern, dass er sauber ist, dass er gesund ist. Ich will auch nicht sagen oder irgendjemanden verurteilen, ich will nur sagen, dass wir das nicht als Identität in uns aufnehmen sollten und dass wir nicht dem nachstreben sollten, etwas zu sein, was die Welt uns vorgaukelt, dass es wertvoll ist und dass es wichtig ist und dass es uns ausmacht, weil das tut es absolut nicht. Du hast die Missionare erwähnt und wie oft haben wir von Untersuchern oder Freunden der Kirche oder auch neu getauften Mitgliedern gehört oder auch schon älteren Mitgliedern, die von ihrer Bekehrungsgeschichte erzählen, dass sie in diesen Elders und Sisters etwas gesehen haben, etwas Besonderes gesehen haben. Und wir wissen, dass unsere Missionare nicht die top-gestylten Models sind, die immer die neuesten Kleider von irgendwelchen Designern tragen, sondern dass es Männer und Frauen sind, die sich schicklich kleiden, die sich auch um sich kümmern, aber die normale Menschen sind, die eigentlich, wenn man sie in einer Menge sieht, nicht durch ihr Äußeres unbedingt hervorstechen würden. Und oft wird von einem Licht gesprochen, von einem inneren Licht, was sie haben, was sie bei sich tragen, was sie ausstrahlen. Und über dieses Licht hat Truman G. Madsen gesagt, das Licht des Geistes lässt sich nicht vortäuschen. All die Theaterlichter, Bühnen, Kameratricks und Photoshop-Manipulationen mögen den Unwissenden Glauben machen, künstliches Licht habe die gleiche Wirkung. Das stimmt aber nicht. Künstliches Licht endet mit dem Umlegen eines Schalters. Es ist lediglich eine zweifelhafte Hommage an das Licht. Jesus Christus ist das Leben und das Licht. Das Licht, das die Herzen durch dick und dünn erhält. Und dieses Licht, diese Schönheit, diese heilige Schönheit, ist nichts, was uns verlassen kann, wenn wir danach streben und wenn wir den Heiligen Geist bei uns haben. Nichts, was wir durch Alter verwirken können oder durch unser Aussehen, durch unsere Größe oder sonst etwas, was wir körperlich verändern, sondern es ist etwas, was eben aus uns herausstrahlt, so wie der Geist in unserem Herzen wohnt. Ich liebe auch die Beschreibung einer tugendhaften Frau aus Sprüche 31. Und was dort alles beschrieben wird. Eine tüchtige oder eine tugendhafte Frau. Es ist ein bisschen eine Lobeshymne auf eine wundervolle Frau und was sie ausmacht. Und ich will jetzt nicht alles vorlesen, das sind ganz schön viele Verse. Wer Lust hat, das zu lesen, das ist in Sprüche 31, 10 bis 31. Aber es beginnt mit, wer kann eine tugendhafte Frau finden? Sie ist wertvoller als die kostbarsten Edelsteine. Und dann wird zum Beispiel gesagt, ihr Mann kann ihr vertrauen. Sie bereichert sein Leben. Sie sammelt Wolle und Flachs, die sie flink verarbeitet. Also sie arbeitet mit ihren eigenen Händen. Sie ist energisch und stark und arbeitet hart. Sie hat stets eine offene Hand für die Armen und gibt dem Bedürftigen großzügig. Sie strahlt Kraft und Würde aus und sie lacht und hat keine Angst vor dem kommenden Tag. Wenn sie spricht, sind ihre Worte weise und sie erteilt Anweisungen in freundlichem Ton. Faulheit kennt sie nicht. Ihre Kinder begegnen ihr mit Achtung. Und dann gibt es etwas, was ihr Mann über sie sagt, in Vers 29 und 30. Er sagt, es gibt viele tugendhafte Frauen, doch du übertriffst sie alle. Anmut betrügt und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die Ehrfurcht hat vor dem Herrn, soll gelobt werden. Das sind 21 Verse und in einem Vers geht es um Anmut und Schönheit, also das Äußerliche, das, was eben die Welt uns verkaufen will, dass es wichtig ist und unseren Wert eben bestimmt. Und der einzige Vers, der sich damit befasst, in dem geht es darum, dass Anmut betrügt und Schönheit vergeht. Und dass es quasi ein Zeugnis ist dafür, dass es nicht wichtig ist, weil es nichts ist, was bleibt, sondern dass eben eine Frau und auch ein Mann, würde ich hier mal sagen, die Ehrfurcht haben vor dem Herrn, dass das etwas ist, was erstrebenswert ist, was uns bleibt und was gewertschätzt wird und was uns weiterbringt.
Mir ist die ganze Zeit ein Vers durch den Kopf gegangen, als du darüber gesprochen hast, in Alma 5, wo Alma selbst darüber spricht und verschiedene Fragen stellt, nämlich unter anderem, habt ihr sein Abbild in euren Gesichtsausdruck aufgenommen? Und auch hier geht es nicht um irgendwelche Gesichtszüge, die wir haben sollen oder irgendwelche Schönheitsideale, äußere Schönheitsideale, sondern hier geht es auch darum, wie er dann im nächsten Satz sagt, habt ihr diese mächtige Wandlung in eurem Herzen erlebt? Vorher sagt er, seid ihr geistig aus Gott geboren? Also es ist eine geistige Ebene, die er hier anspricht, die nach außen strahlt, so wie du das erklärt hast, zum Beispiel jetzt anhand der Missionare. Und dass das unser Anspruch ist, dass das unser Anspruch sein sollte, das zu schaffen, so eins mit ihm zu werden oder ihm so nachzufolgen, dass wir dieses innere Licht, von dem du gesprochen hast, dass das durch uns durchstrahlt, so wie Alma das hier mit dem Gesichtsausdruck oder mit seinem Abbild in unserem Gesichtsausdruck beschreibt.
Ja, das ist wahre Schönheit, ne? Und um an unser Ziel zu kommen, um das ewige Leben zu erlangen, müssen wir den Fokus auf die wahre Schönheit, nämlich diese heilige Schönheit, von der hier gesprochen wird, darauf den Fokus setzen und danach streben. Ich weiß, es ist super schwierig, in dieser Welt zu leben und all diese Äußerlichkeiten und das Gewicht, was ihnen beigemessen wird, das ja an sich abprallen zu lassen. Also aus erster Hand weiß ich das, wie schwierig das ist. Aber ich glaube, je mehr wir uns mit dem Evangelium befassen, je mehr wir dort richtig reinsinken und wenn wir unser Auge, wie es in Lehrbündnis 82, 19 steht, wenn wir unser Auge bei allem, was wir tun, nur auf die Herrlichkeit Gottes richten, glaube ich, dass es das deutlich einfacher macht. Ich weiß nicht, ob das jemals weggeht, dieses Gefühl nicht auszureichen, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, dass es niemals wirklich von uns genommen wird, wenn wir auf die Welt gucken, dass wir nicht ausreichen, dass wir nicht schön genug sind, dass wir nicht genug Geld haben, dass wir nicht erfolgreich genug sind in der Welt. All diese Dinge, dass wir nicht ausreichen.
Da fällt mir etwas ein, was du selbst mal in einer Folge angesprochen hast. Das ist schon aus dem Neuen Testament noch gewesen, unser erstes Buch, das wir durchgegangen sind. Da hast du über Petrus gesprochen, warum er damals untergegangen ist, als er auf dem Wasser laufen sollte, ja. Weil er sich umgeblickt hat und nicht auf Christus geblickt hat. Und wie du sagst, ich glaube, das ist da ein gutes Beispiel, dass wir untergehen, wenn wir auf die Welt blicken in dieser Hinsicht, dass zumindest die Gefahr dafür besteht, ganz, ganz arg, und dass das minimiert wird und wir gerettet werden können, wenn wir auf Christus blicken in dieser Frage.
Ja, auf jeden Fall. Und ich möchte uns einladen, einmal darüber nachzudenken, jetzt oder später, welche Person in eurem Leben oder welche Person in unserem Leben uns am meisten zum Positiven beeinflusst hat. Weil sie uns vielleicht das Gefühl gegeben hat, dass wir etwas wert sind oder dass wir intelligent sind, dass wir etwas erreichen können, dass wir geliebt werden. Jemand, zu dem wir aufschauen, vielleicht gibt es auch mehr Personen, die unterschiedliche Qualitäten haben. Aber wenn wir an die Person denken, die uns am meisten eben Gutes getan hat und die uns am meisten ein wundervolles Gefühl gegeben hat, an welche Eigenschaften denken wir zuerst? Ist es das Aussehen der Person oder ist es die Wärme, die Liebe, die Demut, der Mut vielleicht dieser Person? Ich musste, als ich darüber nachgedacht habe, das ist keine Person, die mich beeinflusst hat, aber ich muss oft an einen Charakter aus einem Buch und auch Film denken, nämlich aus der Harry Potter-Reihe. Mein Lieblingscharakter aus dieser Harry Potter-Reihe. Und zwar ist das die Molly Weasley. Das ist eine Mama in dieser Reihe von einem Freund von dem Hauptcharakter Harry Potter. Und wer die Geschichte nicht so kennt, Harry Potter hat als sehr, sehr kleiner Junge beide Eltern verloren. Und als er 12 wird, schließt er eben Freundschaft mit diesem Jungen, der heißt Ron. Und er wird ein bisschen in diese Familie mit aufgenommen. Und es ist unheimlich schön zu sehen, wie diese Molly ein bisschen anfängt, die Mutter zu ersetzen. Und wie offen und wie herzlich und wie warm sie ihn aufnimmt. Und man merkt, wenn man ein bisschen mehr liest oder guckt in dieser Reihe, dass das nicht nur für Harry so gilt, sondern für jeden, der Familie wichtig ist. Dass dieses Haus der Familie ist eine recht große Familie, die nicht viel haben, aber das Haus steht Leuten, die etwas brauchen, Freunden der Familie, Bedürftigen, immer offen. Und die Arme sind immer offen von dieser Molly. Und ich einfach genau das liebe, weil die Molly Weasley in den Filmen jedenfalls und auch in Büchern wird sie so beschrieben, niemand ist, der ein Supermodel ist. Niemand ist, der für die Welt besonders toll aussieht, besonders attraktiv ist, besonders wertvoll wäre, wenn man sie so von außen sieht. Aber das, was sie ausmacht, ist das, was in ihrem Herzen ist und wie sie andere behandelt. Und vielleicht können wir anfangen, Stück für Stück, die Dinge, die wir uns selbst sagen, wenn wir uns sehen, zu ersetzen durch Dinge, die der Herr in uns sieht. Wenn wir die Schriften lesen, dass wir uns vielleicht Sachen rausschreiben, Schriftstellen rausschreiben, in denen der Herr uns sagt, dass er uns liebt, dass wir ihm wichtig sind und was für ihn wichtig ist. Und dass wir ein bisschen unser Narrativ ändern können, was uns wertvoll macht und was wir tun können, um ein bisschen weniger die Schönheit der Welt anzunehmen und ein bisschen mehr die heilige Schönheit von dem Vater im Himmel und Jesus Christus. Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.